Es ist mal wieder Mittwoch und ihr seid bei FreeFM und dem Podcast der Internationalen Stadt gelandet. Gestern, also am 22. März, war Weltwassertag. Mehr als 2,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, eine unglaublich hohe Zahl nach wie vor. Und eine Zahl, die den ehemaligen Fußballspieler Benjamin Adrian so sehr aufrüttelte, dass er 2006 in Hamburg den Verein Viva con Aqua St. Pauli e.V. gründete, um so auf verschiedenste Weise Geld für Hilfsprojekte zusammenzutragen. Mit Viva con Aqua verbindet ihr vielleicht Pfandbecher sammelnde Menschen auf Festivals, in einer Zeit vor der Pandemie. Aber Viva con Aqua vertreibt auch Mineralwasser zum Beispiel und hat inzwischen ein eigenes Toilettenpapier. Aber sie sammeln vor allem auch Spenden und all das, um mit den Erlösen Zugang zu Hygiene und Trinkwasser zu ermöglichen. Heute bei mir in der Leitung ist Bastian Henrichs. Bastian ist stellvertretender Pressesprecher bei Viva con Aqua und seit 3 Jahren im Team. Hallo Bastian.
Hi.
Wie bist du denn zu Viva con Aqua gekommen?
Ich habe zuvor als Journalist gearbeitet und dann hat sich irgendwann bei mir so das Gefühl eingestellt, dass ich mal was anderes ausprobieren will und dass ich auch mit der Branche angefangen habe, so ein bisschen zu fremdeln. Und als Hamburger kannte ich Viva con Aqua schon, weil die hier in der Stadt öfter mal laut sind für Trinkwasser und mit ihren Aktionen. Und meine Vorgängerin, die Claudia, kannte ich auch schon und die hat dann eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich gedacht, ich probiere das doch einfach mal und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und diesen Schritt gewagt habe.
Ja, und jetzt weißt du wahrscheinlich auch ganz schön viel über die Wassersituation weltweit Bescheid. Wie ist die denn im Moment? Also wie viele Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser beziehungsweise auch zu Toiletten und Hygiene?
Ja, es ist eine ganze Menge. Es sind 771 Millionen Menschen laut der Vereinten Nationen, die keinen Zugang zu einer Basisversorgung mit sauberem Trinkwasser haben. 771 Millionen, das sind mehr Menschen als in ganz Europa leben, also tatsächlich eine ganze Menge. Und es gibt auch 2,2 Milliarden Menschen, das ist natürlich immer bei diesen Zahlen kann man es nie so genau sagen, aber so um den Dreh, die keinen Zugang zu Sanitäranlagen und zu Toiletten haben. Und wir setzen uns bei Viva con Aqua dafür ein, dass sich das ändert, weil Wasser ist ein Menschenrecht, Wasser bedeutet Leben, Wasser ist die Grundlage dafür, ein gesundes, würdevolles Leben zu führen. Und wir versuchen über unsere Projektarbeit, vor allen Dingen im globalen Süden, genau das zu erreichen, dass die Menschen eben Zugang zu Wasser haben und dann auch ja ihre Zeit anders verwenden können. Viele Menschen in vielen Regionen müssen halt sehr lange Wege zurücklegen, um an sauberes Wasser zu kommen. Und diese Zeit können sie natürlich dann auch anders nutzen.
Du hast ja schon gesagt, Viva con Aqua, das ist dir also damals schon bekannt geworden, weil die Viva con Aqua-Leute laut waren, auch in Hamburg. Ich glaube, die Kulturaffinen unter uns verbinden Viva con Aqua sicherlich auch mit Festivals. Aber was steckt hinter dem Gedanken? Wie ist der entstanden?
Also entstanden ist es tatsächlich in einem Trainingslager des FC St. Pauli. Benjamin Adrian, der Gründer, war früher Fußballprofi beim FC St. Pauli und haben die ein Trainingslager in Kuba gemacht. Und dort ist er das erste Mal irgendwie damit in Berührung gekommen, dass nicht alle Menschen eben so den Wasserhahn aufdrehen können und dann kommt Wasser raus und man kann nach dem Fußballspielen und nach dem Sport trinken. Und er hat da ein paar Kindergärten und Schulen besucht und festgestellt, okay, das ist echt eine Herausforderung hier. Und dann ist er zurückgekommen und hat so aus dem sozialen Umfeld des FC St. Pauli mit den Fans und auch sowieso der Stadtteil an sich ist ja schon recht sozial, die erste Aktion sozusagen gestartet. Und da haben wirklich Hebammen für Unterwassergeburten gespendet und prominente Fans des FC St. Pauli, wie Fettes Brot zum Beispiel, waren dann auf einmal mit dabei und ja, die haben dann 50.000 Euro gesammelt und Benjamin ist dann zur Welthungerhilfe gegangen, weil er wusste oder in Erfahrung gebracht hat, dass die Projekte in Kuba machen und hat dann das erste Projekt zusammen mit denen gestemmt. Und daraus hat sich genau das eigentlich entwickelt, diese beiden Stränge. Also wir auf der einen Seite sammeln wir Spenden und sammeln Geld durch verschiedene spaßvolle, freudvolle Aktionen hier in Deutschland. Wir haben mittlerweile Crews in 50 Städten in Deutschland, die alle eben auf Festivals und Konzerte gehen, um Pfandbecher zu sammeln, die aber auch Tischtennis-Rundlaufturniere veranstalten oder Floßrennen auf irgendwelchen Seen und alles irgendwie, um aufmerksam zu machen auf dieses Thema und Spenden zu sammeln. Also es sind so freudvolle, spaßvolle Aktionen. Und auf der anderen Seite machen wir halt eben diese Projektarbeit in den Ländern des globalen Südens. Wir haben so Fokusländer, die sind Äthiopien, Uganda, Südafrika jetzt seit neuestem, weil wir da auch eine eigene Organisation gegründet haben, wie wir in Uganda auch schon haben. Es gibt auch Organisationen in Österreich und der Schweiz. Genau, und wir machen einfach, wir sehen uns auch so ein bisschen als Plattform für Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren, die Spaß am Engagement haben. Und das wollen wir auch vermitteln, dass Engagement Spaß machen kann und dass diese Transformation der Gesellschaft, wenn man davon sprechen mag, dass man so eine holistische, globale Perspektive halt hat und guckt, wie man sich einbringen und einsetzen kann und wie man seine Privilegien, die wir hier in Deutschland eben haben, wie man die auch dann nutzen und transformieren kann.
Mhm. Freudvolle Aktivitäten, hast du gesagt. Ihr nennt es, glaube ich, positiven Aktivismus. Inwiefern glaubst du denn, ist das so ein, so ein Schlüssel quasi, um den Aktivismus oder eben dieses Bewusstsein auch bei Menschen hier in Deutschland zum Beispiel anzuregen?
Wir machen das einfach aus einer intrinsischen Motivation auch heraus. Und wir haben uns wir nennen das die universellen Sprachen. Wir haben uns Musik, Kunst und Sport ausgesucht, um damit und darüber Leute zu aktivieren. Das heißt, wenn du Leuten die Möglichkeit bietest, dass sie sowohl auf der einen Seite Spaß haben, als auch auf der anderen Seite damit dann was Gutes tun und sich engagieren können, dann bringt es Leute zusammen. Und diese Verbindung von Menschen, wir wollen, dass jeder sozusagen, wenn er eine Idee hat, sich einbringen kann, dass er sein Potenzial auch irgendwie einbringen kann. Jeder und jede, die da mitmachen möchte. Im Moment ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil einfach so viele Krisen gerade auf der Welt auch sind und Menschen Angst haben. Wir haben gerade einen Krieg in der Ukraine, in Europa. Da ist es natürlich auch nicht jetzt angesagt, irgendwie freudestrahlend und mit großem Tamtam und Tralala rauszugehen und zu sagen, wir machen das genauso weiter und wir lassen uns da nicht beirren und so. Grundsätzlich haben wir aber diese Haltung, dass wir Spaß am Engagement vermitteln wollen und dass wir auch Menschen, die sich mit uns engagieren, ob das jetzt Ehrenamtliche sind und Studenten oder ob das irgendwie prominente MusikerInnen, KünstlerInnen oder so sind, die vielleicht auch eine höhere Reichweite haben, denen wir dann auch die Gelegenheit bieten, wir holen dich irgendwie so ein bisschen auch aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Wir geben dir die Möglichkeit, auch wenn du eigentlich auf Bühnen stehst und vor 20.000 Leuten Konzerte gibst, machst du bei uns vielleicht ein Go-Kart-Rennen oder sowas, um die auch so ein bisschen zu kitzeln und auch einfach um sie aus der Komfortzone zu holen und so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl dann auch, was da aufkommt. Ne? Und dann ist ein Künstler, der vielleicht, ich nehme jetzt mal Clouseau meinetwegen, der dann im Go-Kart-Rennen fährt, hat er noch nie gemacht, aber könnte man ihm mal vorschlagen, der ist dann auf einmal auf einer Ebene mit einem Studenten, der aus Hannover kommt oder so und gegen ihn dieses Rennen fährt. Und die beiden kommen zusammen und begegnen sich auf Augenhöhe. So. Und das ist das, was wir erreichen wollen, sowohl hier in Deutschland als auch dann in den in den Projektregionen, wo es ja nochmal eine krasse Diskrepanz gibt. Ne? Wenn wir da hinkommen als Weißnasen, sind wir da schon von Grund auf eine Attraktion und müssen total aufpassen, dass wir nicht als die Kolonialisten gesehen werden, die da hinkommen und Geld abladen und dann wieder abhauen. Und aber das ist halt das, was wir nicht wollen, so, ne?
Ja, aber das hat man ja auch so negativ. Ich meine, so, weiß ich nicht, die 18-jährige Marlene, keine Ahnung, die irgendwie jetzt nach Südafrika reist, um da irgendwelche Projekte mitzumachen, das ist ja auch total negativ konnotiert irgendwie in meinem Kopf, weil es halt so dieses, ich bin 18 und weiß es irgendwie besser als ihr da und helfe jetzt hier irgendwie was aufzubauen, sowas sehr Missionarisches hat. Wie geht ihr dem denn aus dem Weg oder wie setzt ihr euch kritisch damit auseinander?
Genau, indem wir uns kritisch damit auseinandersetzen, indem wir für Menschen, die mit uns auf Reisen gehen, haben wir jetzt auch seit Ende 2019 nicht mehr gemacht oder beziehungsweise seit 2020 dann nicht mehr gemacht. Aber vorher haben wir schon auch ab und zu Menschen eingeladen, die sich vorher schon in irgendeiner Form mit Viva Con Agua oder für Viva Con Agua und sauberes Trinkwasser engagiert haben, dann auch sich die Projekte anzuschauen und auch da ist es, nehmen wir oft KünstlerInnen und MusikerInnen mit, eben weil diese Workshops, die wir dann da auch geben, Hygiene-Workshops an Schulen, zum Beispiel mit Kindern, oder es gibt so ein Programm, Football for Wash heißt es, wo man eigentlich Fußball spielt, aber immer wieder auch Hygiene- und Sanitärkomponenten eine Rolle spielen. Und wir nehmen dann die Leute damit hin und dann kriegen die natürlich vorher, machen wir Workshops mit denen und erzählen denen, was da auch auf sie wartet. Mhm. Das muss jeder sozusagen machen. Und wir sind dann ja nicht, wir sind nicht länger da und arbeiten dann in diesen Projekten, sondern viele unserer Projekte werden von anderen Partnerorganisationen sozusagen umgesetzt. Wir sind für diese Workshops zum Beispiel zuständig und eben für das Fundraising. Und es ist auf jeden Fall, dieses White Saviorism-Thema ist auf jeden Fall immer für uns ein Thema. Und es sind auch schon auch blöde Sachen schon passiert oder blöde Fotos entstanden, wo wir dann auch immer natürlich gucken müssen, was können wir da, also da haben wir dann in der Kommunikation einfach ein Auge drauf, dass wir da nicht die falschen Fotos rausbringen. Und es ist, wir versuchen das einfach zu umgehen, indem wir häufig dahin fahren, indem wir uns mit den Leuten vor Ort vernetzen, indem wir versuchen, wirklich in ernsthaften Austausch und Kontakt mit denen zu treten, indem wir vor den Projekten mit denen sprechen und erstmal deren Bedürfnisse klären und wissen wollen, was braucht ihr denn? Und indem wir die Projekte so anlegen, dass sie für die Communities oder Schulen oder für wen auch immer, dass dann wir das machen, dass die nachhaltig davon profitieren. Mhm. Und dass die auch intern sich so organisieren. Es werden zum Beispiel immer Wash-Komitees gebildet. Mhm. Wash steht für Water, Sanitation und Hygiene. Und in jedem Projekt gibt es halt so ein Komitee, was dann auch die Projektkomponenten, ob es jetzt ein Brunnen ist oder eine Wasserauffanganlage oder eine Wasseraufbereitungsanlage oder Handwaschanlagen oder Toiletten, die das dann sozusagen begutachten und das sich darum kümmern, einfach, dass es funktioniert und die möglicherweise auch sogar, wenn es jetzt um Wasser geht, eine kleine Summe Geld einsammeln, damit sie das auch bezahlen können, wenn dann der Brunnen kaputt geht sozusagen. Mhm. Und sie nicht wieder das gleiche Bedürfnis haben, nur weil der Brunnen kaputt gegangen ist und sie das nicht wieder reparieren können sozusagen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, dass die über diese Wash-Komitees auch sich stärker selbst damit auseinandersetzen und auch letztlich lernen. Wir bilden auch in manchen Projekten so HandpumpenmechanikerInnen aus, also das sind dann Ingenieursberufe letztlich, damit es mehr Menschen gibt, die dann auch Jahre später, wenn wir eigentlich das Projekt sozusagen abgeschlossen ist, dass die sich da selber drum kümmern können.
Wann sagt ihr, dass ein Projekt abgeschlossen ist? Also wann ist der Zeitpunkt?
In den meisten Fällen ist es vorher festgelegt. Also Projekte werden eigentlich dann immer auf einen Zeitraum von, meistens sind es so 3 bis 5 Jahre. Mhm. Es kann aber dann auch sein, dass solche Projekte verlängert werden. Also die haben immer eine bestimmte Laufzeit, weil es dann auch eine bestimmte Finanzierungssumme gibt dafür. Und wenn wir feststellen, okay, das ist zwar gut gelaufen, aber es reicht möglicherweise nicht aus oder wir wollen noch irgendwas anderes integrieren oder noch ein Anschlussprojekt oder so starten, dann ist es in den meisten Fällen auch möglich.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie ihr vor Ort mit Menschen zusammenarbeitet. Also du meintest schon, dass ihr euch so Projekte überlegt, aber dann vor Ort auch mit lokalen PartnerInnen zusammenarbeitet, oder?
Mhm, genau. Also zu Anfang sozusagen haben wir sehr viel mehr mit Partnerorganisationen wie der Welthungerhilfe oder Menschen für Menschen oder so zusammengearbeitet. Das tun wir auch immer noch, weil die einfach schon viel länger in der Entwicklungszusammenarbeit sind und auch vor Ort viel bessere Strukturen haben als wir. Wir haben außer in Uganda und jetzt in Südafrika haben wir keine eigenen Organisationen oder Strukturen oder MitarbeiterInnen, die auf dem afrikanischen Kontinent arbeiten. Mittlerweile ist es zum Beispiel in Südafrika, das ist vielleicht das aktuellste und beste Beispiel, da haben wir 2020 eine eigenständige Organisation gegründet, Das ist initiiert worden von einmal Benjamin Adrian hier aus Deutschland, aber auch von AJ Paul, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Welthungerhilfe, der ganz lange in Afrika gelebt hat und in Johannesburg auch gelebt hat, dann eine Zeit lang. Und 2018 gab es ja die große Dürre in Kapstadt, wo irgendwann das Wasser komplett ausgegangen war. Und der hat daraufhin gesagt, ey, wir müssen doch eigentlich Viva Con Agua hier in Südafrika gründen. Weil er dann auch dachte, in Südafrika ist ja auch die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit auseinander. Und er hatte das Gefühl, in Südafrika kann man sowohl Fundraising betreiben, weil es sehr viele Menschen gibt, die Geld haben. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, denen es nicht so gut geht, die da in Slums leben. Und es gibt jetzt nicht in Kapstadt, aber auch in anderen Regionen des Landes, Teile gerade auf dem Land, also nicht in der Stadt, wo sehr wenige Menschen Zugang zu Trinkwasser haben. Und das haben wir dann genutzt und er hat sich zusammengetan und hat Leute gesucht aus Südafrika und hat in Bulungula, das ist eine Region im Eastern Cape in Südafrika, die dort gelebt und aufgewachsen ist und die dann aber Ingenieurswesen studiert hat und in Kapstadt lebte und die haben sich getroffen und wir haben dann zusammen sozusagen die Organisation gegründet und die ist mittlerweile dann einfach auch diejenige, die so Schnittstelle ist für uns, ne? Also die kennt sowohl die Region vor Ort als auch die Stadt, die kennt genau die Bedürfnisse der Menschen vor Ort, kann da auch die Projekte sozusagen anschieben. Und für uns ist das halt Gold wert. Und dann kommt eben immer auch diese Komponente dazu, dass wir auch diese Vermittlung, diese Wissensvermittlung, und das ist für uns teilweise unvorstellbar hier in Deutschland, aber die Menschen dort müssen halt lernen, dass es ihnen hilft, sie sich schützen, wenn sie, nachdem sie auf der Toilette waren, sich die Hände mit Seife waschen. Das sind die halt nicht gewohnt und das muss man ihnen irgendwie erklären, warum ist das gut und warum sollte man das tun. Und deswegen gibt es halt dann auch diese Hygiene- und Bildungsworkshops und die versuchen wir halt immer da eine sehr spielerische Vermittlung zu organisieren. Und das ist eben diese Komponente der universellen Sprachen, die wir da einbringen, dass wir über Workshops, die dann mit Kunst zu tun. Also dann kommen Künstlerinnen mit und die haben Spraydosen dabei und dann werden die Toilettenhäuschen angemalt und nebenbei wird es dann so erklärt. Und es gibt eben dieses Football for Wash, ist ein Programm, was in Uganda entwickelt wurde. Das bringen wir jetzt aber auch zum Beispiel nach Südafrika und Mosambik, um eben diese spielerische Vermittlung zu organisieren.
Wollen wir uns vielleicht ein Beispiel mal genauer anschauen? Du hast gerade schon von Südafrika gesprochen oder vielleicht hast du ja auch ein Lieblingsprojekt im Moment. Können wir uns mal anschauen, was ihr da ganz konkret macht?
In Äthiopien ist es so, dass wir zusammen mit der J2XU-Stiftung hier in Hamburg haben wir ein Bohrgerät erworben. Das ist ein richtig, richtig großes, fahrendes Gerät. Sieht aus wie ein großer LKW. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben den bunt angemalt. Also der war halt furchtbar hässlich und jetzt ist er wunderhübsch. Der fährt mit einem Hydrogeologen und einem, ja, dem Chief Drillmaster sozusagen, der sich mit diesem Gerät auskennt. Und die fahren über Lande und suchen Stellen, wo sie Brunnen bohren können, wo es Sinn macht, also wo natürlich auch Menschen leben.
Und was braucht es, um einen Brunnen bohren zu können?
Es braucht erstmal eine hydrogeologische Untersuchung, ob da Wasser ist, wie tief das Wasser liegt. Und auch die Bodenbeschaffenheit ist natürlich entscheidend, dass man da durchkommt. Aber dieses Gerät kann auch tiefe Brunnen bohren. Also das kann bis zu 120 Meter oder so tief bohren. Und da muss dieser Brunnen dann natürlich gebaut werden. Also das sind dann, da müssen dann in das Loch sozusagen ja auch irgendwie Rohre eingelassen werden und so weiter und so fort. Wenn dann diese Brunnen gebohrt werden, dann sind wir auch in den Dörfern in der Nähe des Brunnens, gibt es ja auch Ansiedlungen von Menschen. Und da gibt es dann verschiedene Projekte auch, die wir dann dort vor Ort sozusagen wieder umsetzen, an den Schulen, in den Communities. In Äthiopien, wie gesagt, ist es vor allen Dingen dieses Brunnenbohrgerät. Und dann werden aber auch an Schulen auch Handwaschanlagen gebaut und Hygienekomponenten mit eingezogen. Mhm. In Tansania zum Beispiel haben wir ein schönes Projekt, da geht es um Cloudfischer. Das sind so Nebelnetze, die auf Erhöhungen stehen. Also muss schon relativ hoch sein, wo ja dann auch kein Grundwasser ist. Und diese Nebelnetze können bis zu 1000 Liter Wasser aus den Wolken ziehen. Also die ziehen da durch sozusagen und geben Feuchtigkeit ab. Mhm. Und dann kann halt das Wasser einfach in Tanks gewonnen werden sozusagen. Okay. Uganda ist eines der Länder, wo wir sehr lange und sehr viel aktiv sind. Da haben wir sowohl in Kampala, das ist die Hauptstadt, an einigen Schulen, wo wir dann einmal diese Workshop-Komponenten haben, aber wo wir auch zum Beispiel Komposttoiletten bauen und wo wir dann denen auch vermitteln, was man mit dem Kompost noch alles anstellen kann. Also wo dann auch irgendwie so Schulgärten entstehen. Und wie gesagt, da in Kampala haben wir auch ein eigenes Office oder eine Organisation, die sich da aus lokalen MitarbeiterInnen gegründet hat. Und wir haben auch im ländlichen Raum in Moroto bei Communities sozusagen, wo Brunnen gebaut werden. Mhm. In Kampala und Uganda ist auch diese Komponente Kunst und Musik sehr stark, weil es da eine große Kunst- und Musikszene gibt und es auch KünstlerInnen aus Uganda sozusagen sich dann für Viva Con Agua engagieren. Mhm. Es gibt da einmal im Jahr das We Love Uganda Festival, wo MusikerInnen aus verschiedenen Ländern Afrikas, also meist Nachbarländer von Uganda, ob es jetzt Kenia oder Ruanda ist oder aus dem Sudan, die da zusammenkommen und dann gibt es ein großes Konzert. Es gibt gleichzeitig aber auch noch eine Kunstausstellung, wo man Kunst sowohl kaufen kann, als auch sich einfach angucken kann. Das ist so eine kleine Millantor Gallery. Wir machen, Viva Con Agua veranstaltet einmal im Jahr, jetzt mit 2 Jahren Unterbrechung, aber eigentlich einmal im Jahr ein Kunst- und Kulturfestival im Fußballstadion des FC St. Pauli, wo wir auch Kunst verkaufen und ausstellen und über die Einnahmen, auch des Ticketverkaufs und so weiter, Gelder generieren, die dann wieder zurück in den Verein fließen. Mhm. Das ist vielleicht noch eine Komponente, die ich auch, jetzt kommen wir ein bisschen weg wieder von der Projektarbeit, aber die ich noch nicht erwähnt habe, dass aus Viva Con Agua einige gemeinnützige Unternehmungen entstanden sind. Es gibt ja auch das Mineralwasser, das ist ja ein eigenständiges Unternehmen, dessen Gewinne aber in den gemeinnützigen Verein sozusagen zurückfließen und dann eben in die Projektarbeit. Und dann gibt es das Toilettenpapier und die Seife, die jetzt auch viel sich mit Klimaschutz beschäftigen. Und es gibt eben die Millantor Gallery, also Viva Con Agua Arts, die über den Verkauf von Kunst oder über das Beschäftigen von KünstlerInnen, da gab es zum Beispiel auch so ein Hotelprojekt, wo wir Räume in Hotels gestaltet haben. Und all die Erlöse, die dabei entstehen, fließen dann wieder in den Verein und in die Projektarbeit.
Es ist auch wieder total off-topic, aber auch super wichtig. Und zwar würde ich gerne nochmal auf den Aspekt Flint-Personen eingehen. Inwiefern profitieren denn Flinter-Personen von Viva Con Agua-Projekten?
Es ist so, dass in vielen Ländern und Communities die Frauen für die Beschaffung des Wassers verantwortlich sind. Weil sie einfach sozusagen auch fürs Kochen verantwortlich sind. Und zum Kochen brauchen sie halt das Wasser und es sind eben dann vor allen Dingen Frauen und teilweise dann auch Kinder, die eben diese Wege zurücklegen müssen, um an sauberes Trinkwasser zu kommen. Denn man sieht diese Bilder von Frauen, die so die großen gelben Kanister auf dem Kopf transportieren, wo 20 Liter Wasser drin sind. Und damit verbringen diese Frauen halt sehr viel Zeit des Tages. Also es ist ein großer Aufwand dann für sie, mehrere Kilometer zu laufen und das Wasser zu holen. Und das müssen sie halt täglich machen. Mhm. Und wenn sie das nicht machen müssen, wenn sie einen Brunnen haben in unmittelbarer Umgebung, dann gewinnen sie sehr viel Zeit. Mhm. Und diese Zeit können sie einfach nutzen, um sich zu bilden oder um vielleicht ein kleines Business zu starten oder was auch immer. Aber sie gewinnen einfach viel Zeit, die sie anderweitig nutzen können und die sie im besten Fall unabhängiger macht vom Haushalt und von ihrer Familie und von der Community und wo sie ein selbstbestimmteres Leben führen können sozusagen. Und eine andere Komponente betrifft halt vor allen Dingen Schulen und eine Hygienekomponente ist Menstruationshygiene. Mhm. Menstruation ist immer noch nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen auch im globalen Süden noch viel stärker ein Tabuthema. Mhm. Und wenn Mädchen das erste Mal ihre Periode kriegen, dann gehen sie oft nicht mehr in die Schule, weil sie sich schämen zum einen und weil sie auch dort einfach keine Infrastruktur haben für sich. Mhm. Es gibt keine Rückzugsräume oder es gibt auch keine Waschräume und es gibt eben in vielen Fällen auch einfach kein Wasser oder sowas. Vielfach wissen sie einfach gar nicht, damit umzugehen und es gibt keine Binden, Tampons oder irgendwas in der Form. Und von daher ist da zum einen sehr viel Wissensvermittlung nötig und auch so diese versuchen, das zu drehen, dass das eben nicht schambehaftet ist, sondern dass es was ganz Natürliches und Normales ist. Und dann eben den Mädchen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu waschen, wenn sie das Bedürfnis danach haben und auch Räume einfach zur Verfügung zu stellen, die sie nutzen können, wo sie sich vielleicht auch ausruhen können oder wo sie sich einfach zurückziehen können, wo sie die Möglichkeit haben, mit anderen Mädchen vielleicht darüber zu reden oder auch mit vertrauten LehrerInnen oder so. Das sind dann Projekte, die sehr stark eben darauf ausgelegt sind, also auf Menstruationshygiene. Unterstützen wir auch total und gibt auch Projekte, die das als Komponenten mit drin haben. Da sind wir dann aber vor allen Dingen auch wiederum auf Partnerorganisationen angewiesen. Wir versuchen da hier auch, es gibt ja hier auch immer wieder Gelegenheiten, um darauf aufmerksam zu machen. Und da sind wir auch gerne, rücken wir da so ein bisschen ab von unserem Kernthema Wasser, weil Menstruationshygiene einfach sehr, sehr wichtig ist und weil es aber auch letztlich zusammenhängt, ne? Also wenn kein fließendes Wasser da ist, dann besteht halt einfach auch keine Hygienemöglichkeit. Also dann kann man sich weder die Hände waschen, noch sich sonst irgendwie waschen. Von daher hängt das auch immer irgendwie zusammen.
Dann habe ich mich, also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber die letzten Monate sind ja geprägt von der Corona-Pandemie einerseits, aber zum Beispiel auch vom Bürgerkrieg in Äthiopien, wo ihr schwerpunktmäßig auch aktiv seid. Was hat sich denn über die Krisen bei euch vielleicht auch in eurer Arbeitsweise verändert oder wie passt sich Viva Con Aqua der Situation an?
Ich fange vielleicht mal an mit Äthiopien, weil das möglicherweise schneller geht. Mhm. Das ist ja ein Bürgerkrieg, der vor allem in der Region Tigray im Norden des Landes passiert. Die Amhara-Region, wo das eben erwähnte Brunnenbohrgerät unterwegs ist, ist tatsächlich eine Nachbarregion von Tigray. Mhm. Und wir stehen da in engem Austausch mit den Menschen, die Projekte dort durchführen. Und wir haben denen vermittelt, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, es irgendwie wird unsicher oder sie werden da irgendwie mit reingezogen oder die Region wird irgendwie mit reingezogen, dass sie dann bitte auf ihre eigene Sicherheit achten sollen und die Projekte möglicherweise dann abbrechen. Im Moment ist das aber noch nicht passiert, weil das dann doch mehrere hundert Kilometer sind, die da zwischen der Projektregion und der Kriegsregion liegen. Trotzdem wird es langfristig natürlich Auswirkungen haben auf unsere Projekte, weil es auch geflüchtete Menschen gibt, die dann aus der Kriegsregion sozusagen in andere Regionen des Landes flüchten und da den Wasserstress oder die Wasserknappheit möglicherweise dann noch verstärken. Das wird uns in den nächsten Jahren sicherlich beschäftigen, aber ansonsten führen die Projekte weiter durch in der Form, wie es möglich ist. Da gewährleisten die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen da vor Ort, wenn es auch nicht direkt unsere MitarbeiterInnen sind, sondern meistens dann von der Welthungerhilfe oder eben die Betreiber dieses Bohrgeräts. Mhm. Aber ja, da stehen wir im engen Austausch. Jetzt der Krieg in der Ukraine führt natürlich auch dazu, dass nächste Woche, also am Dienstag, ist Weltwassertag, 22. März, ist für Viva Con Agua grundsätzlich immer ein großer Feiertag und ein Tag, wo wir eigentlich die Aufmerksamkeit darauf legen wollen und wo auch wir viele Aktionen starten und so weiter. Das haben wir dieses Jahr bewusst sehr runtergefahren, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist gerade, engagieren sich ganz viele Menschen eben für die Geflüchteten aus der Ukraine. Und tun und machen und soll auch so sein und wir unterstützen das und wir sind da total froh und happy, dass die Zivilgesellschaft da so engagiert ist. Und da hatten wir, es hat sich für uns nicht gut angefühlt, dann zu sagen, ey, aber guck mal, es gibt noch einen anderen Krisenherd, so, ne? da haben wir erstmal jetzt gesagt, nee, da nehmen wir uns zurück und holen dann die Aktion, die wir eigentlich am Weltwassertag hätten machen wollen, holen wir irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich nach. Mhm. Und was die Pandemie angeht, die hat uns schon auch auf jeden Fall ganz schön, wie soll man sagen, ganz schön mitgenommen. Wir leben davon, dass Menschen zusammenkommen und mhm. dass Menschen auf Festivals und auf Konzerten zusammenkommen und Pfandbecher sammeln. Mhm. Also es war, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, war das wirklich ein großer Standbein fürs mhm. Fundraising. Ne? Also wir haben da hunderttausende Euro mhm. über diese Pfandbecher gesammelt, weil wir in Stadien waren, auf Konzerten waren, auf allen Festivals unterwegs waren. Und das ist dann von einem auf den anderen Tag eigentlich weggebrochen. Mhm. Und wir mussten uns überlegen, wie wir das auffangen. Wir haben dann angefangen, sehr viel mehr im digitalen Raum einfach Aktionen zu starten und auch versucht, im digitalen Raum Menschen zusammenzubringen. Und klar, man kann da dann nicht Pfandbecher sammeln, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir so Streaming-Events gemacht haben, dass wir selber kleine Shows produziert haben, dass wir viel darüber gesprochen haben im digitalen Raum und auch laut waren und getrommelt haben für sauberes Trinkwasser und für soziales Engagement an sich. Mhm. Irgendwann war es dann tatsächlich so, dass man gemerkt hat, okay, die Menschen sind auch irgendwie müde, sich da irgendwie auf Instagram oder Twitch oder TikTok irgendwie dann vielleicht Konzerte anzugucken oder so. Das war, hat ein halbes Jahr, ging das total gut. Und dann hat man aber gemerkt, boah, es ist halt doch nicht dasselbe so. Mhm. Von daher sind wir sehr froh, dass es jetzt vielleicht wieder losgeht mit Konzerten und so weiter. Und was jetzt so die Spendenbereitschaft anging, sind wir jetzt aus den letzten beiden Jahren total gut letztlich rausgekommen, weil wir eben diese Aktion dann auch immer wieder gemacht haben und die Menschen auch, wir haben ja auch ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen und auch an prominenten SupporterInnen, die dann auch immer wieder mit uns zusammen irgendwie Aktionen starten. Und von daher sind wir aus den letzten beiden Jahren, haben wir gute Ergebnisse erzielt, so dass wir alle Projekte auch wunderbar weiterführen konnten. Trotz auch Flutkatastrophe letztes Jahr. Ne? Ja. Ist halt auch sowas, wo dann sofort für uns klar ist, okay, da werden viele Spenden jetzt hinfließen. Mhm. Und das wird dann für uns sozusagen in dem Fall dann eine Delle sein. Ja. Also für uns ist es immer gut, wenn keine großen Katastrophen drumherum passieren. Ja, ja. Ich meine, es ist sowieso für jeden gut, aber wir wollen uns da auch eigentlich gar nicht so als in so einer Konkurrenzhaltung sehen. Mhm. Weil es ist natürlich, wenn ein Krieg ausbricht oder wenn eine Flutkatastrophe wie letztes Jahr passiert, dann ist es unglaublich wichtig und schön auch zu sehen, dass die Menschen sich dann engagieren und dass die Menschen dann sofort auch da sind und helfen und unterstützen, wo es geht. Und dann muss halt unser Thema mal für eine Zeit lang zurückstecken.
Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen zum Abschluss, dann ist es ja doch so, dass die Wasserarmut wächst, weil Klimawandel und wir müssen uns schon auf Dürren und Überschwemmungen auch einstellen in Zukunft. Mhm. Welche Zukunftsprognose gibst du denn ab und was müsste geschehen, um eure Vision, die da heißt Wasser für alle, langfristig zu realisieren?
Die Vision Wasser für alle ist nur etwas, was wir als globale Gemeinschaft letztlich erreichen können. Mhm. Viva con Agua. Ich bringe diese Zahlen relativ ungern zueinander, weil dann erst die Dimension auch deutlich wird, was für einen Einfluss Viva con Agua letztlich hat. Aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Es sind 771 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und in den 15 Jahren, die Viva con Agua jetzt mit dieser Vision arbeitet, haben wir 3,7 Millionen Menschen erreicht. Mhm. Das klingt, einerseits ist es ein tolles Ergebnis und wir sind super happy und freuen uns über jeden, den wir erreichen. Aber 3,7 Millionen im Vergleich zu 771 Millionen ist halt dann doch sehr wenig. Mhm. Deswegen, und es gibt aber ja auch viele andere Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit, die sich mit dem Thema befassen. Also wir sind nicht die Einzigen. Mhm. Das ist schon mal gut. Und trotzdem ist es natürlich ein Thema, was uns alle angeht, was uns alle betrifft und was möglicherweise auch irgendwann sich noch verstärkt, sowohl hier in Deutschland als auch gerade im globalen Süden. Also du hast es gerade angesprochen, der Klimawandel wird wird Dürren verstärken, wird Extremwetterereignisse verstärken. Extremwetterereignisse führen oft zu Überschwemmungen auch. Und Überschwemmungen sind für das Grundwasser nicht gut, sind für die Infrastruktur nicht gut. Also da werden auch viele Brunnen dann immer zerstört. Jetzt gerade war in Mosambik wieder eine große Überschwemmung und ein Hurricane, der da für Zerstörung sorgt. Wir noch nicht genau wissen, inwiefern unsere Projekte da möglicherweise auch von betroffen sind. Und der Klimawandel wird auch dazu führen, dass sich auch das Klima hier in Deutschland wandelt. Und es gibt da ja, gab jetzt vor kurzem gerade in der ARD auch so einen Schwerpunkt unser Wasser mit einer Dokumentation darüber, wie das Grundwasser in Deutschland auch stetig absinkt in den letzten Jahren. Und ich habe mit dem PIC, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, schon mal gesprochen. Und die haben gesagt, wenn sich gar nichts ändert, dann wird möglicherweise 2070, ist so deren Szenario, dass Deutschland drei verschiedene Klimazonen hat. Dass es im Norden Überschwemmungen gibt und im Süden sehr, sehr trocken sein kann. Mhm. Und das sind alles wirklich so Voraussagen, die ich spannend finde, mit denen ich auch versuche umzugehen. Ich höre mir das an und das sind die Wissenschaftler, die treffen diese Voraussagen. Ich möchte mich da eigentlich einigermaßen zurückhalten, so, aber es ist klar, dass der Klimawandel einen Einfluss auf das Wasser hat. Und das Problem, was wir in Deutschland oder in Europa vielleicht in 20, 30 Jahren oder auch vielleicht in 40, 50 erst haben werden, das ist jetzt eben im globalen Süden schon akut und es wird da auch möglicherweise dann noch stärker werden. Es kann dazu führen, dass Leute migrieren, Menschen migrieren und die Orte verlassen, die einfach dann nicht mehr, weil es einfach nicht mehr möglich ist, da zu leben, weil sie kein Wasser haben und ohne Wasser kann man halt dann nicht mehr da leben. Und von daher, ja, die Herausforderung wird möglicherweise noch schwieriger. Was wir alle dafür tun können, wir können zum einen das Klima schützen. Klimaschutz ist auch immer Trinkwasserschutz. Und uns da engagieren. Man kann sich dafür engagieren, dass gerade die vulnerablen Gruppen im globalen Süden, dass denen eben die Infrastruktur gelegt wird und dass man da weiter einfach Brunnen baut und oder auch andere Möglichkeiten. Es sind ja nicht immer nur Brunnen. Es gibt ja auch Regionen, wo es durchaus regnet. Aber die Menschen keine Möglichkeit haben oder ja, nicht die Infrastruktur haben, um das Wasser sozusagen aufzufangen. Also da gibt es dann ja auch verschiedenste Möglichkeiten und Techniken. Da wird der Boden dann zwar feuchter und auch das Grundwasser ist möglicherweise da, aber die Menschen kommen eben nicht an das Grundwasser heran. So. Und diese Infrastruktur zu bauen, ist natürlich dann auch wieder eine Komponente. Es gibt dann noch das virtuelle Wasser. Das ist auch was jeder hier in Deutschland tun kann. Viele Produkte sind eben sehr wasserintensiv in der Produktion. Ein Kilo Rindfleisch beinhaltet 15.000 Liter Wasser, eine Jeans 11.000 Liter Wasser, weil Baumwolle einfach so wasserintensiv ist im Anbau. Und das heißt, wenn man da auch dann wieder das Wissen hier in Deutschland vermittelt und das Bewusstsein schafft dafür, dass das Konsum Auswirkungen hat. Der hat natürlich nicht nur auf Wasser Auswirkungen, sondern auch viele andere Komponenten, aber Wasser ist eben ein Teil davon. Also der Wasserfußabdruck, den ein Produkt hat und den damit dann auch eine Person hat, wenn sie das Produkt konsumiert. Das wäre sehr wünschenswert, dass das noch stärker in das Bewusstsein auch der Menschen hier in Europa und in Deutschland vordringt. Letztlich wäre es total toll, wenn es auf den Produkten draufstehen würde. Nicht nur CO2-Fußabdruck, Wasserfußabdruck. Dann, wir hatten früher, vor einigen Jahren wurde mal über die Zuckerampel geredet und so. Also da könnte man auf den Produkten selber, finde ich, und das müsste dann aber politisch geregelt sein, könnte man noch viel mehr Informationen einfach preisgeben, was dann für die Produkte natürlich schwierig ist. Und das ist natürlich ein Eingriff in den Markt dann letztlich. Aber wenn der Welt was Gutes tun will und dem Planeten was Gutes tun will, dann wäre das durchaus sinnvoll. Und eben, also dieses virtuelle Wasser ist ein spannendes Thema, womit man sich durchaus noch mehr auseinandersetzen kann, weil letztlich jedes Produkt hat einen Wasserfußabdruck, manche mehr, manche weniger. Aber die meisten Leute wissen eben nicht, dass eine Avocado oder Tomaten sehr, sehr viel Wasser verbrauchen. Ja. Oder Kaffee natürlich ist auch ein sehr wasserintensives Produkt. Und das ist, Kaffee wird ja zum Beispiel in Äthiopien angebaut. Da zahlt es dann direkt letztlich darauf ein. Das ist ein Land, in dem Wasser ein rares Gut ist. Und es wird sehr, sehr viel Wasser dafür eben für den Anbau von Kaffee verwendet. Und da kann man sich dann Gedanken drüber machen. Ob wir nehmen uns immer ein bisschen zurück und sagen, wir wollen nicht so dieses Verbot oder den erhobenen Zeigefinger und, ja, und Verzicht und so weiter proklamieren. Wir wollen einfach, dass die Menschen sich selbst dann auch Gedanken darüber machen und einfach, dass denen das bewusst ist. So, das würde uns in dem Fall dann schon mal ein bisschen reichen, weil dann jeder für sich selber entscheiden kann, wie er damit umgeht.
Fakt ist, es gibt noch viel zu tun und daran erinnert auch der Tag des Wassers am 22. März. Das war eine weitere Podcast-Folge der Internationalen Stadt mit Bastian Henrichs. Vielen Dank für die Zeit und den Blick hinter die Kulissen von Viva con Aqua.
Danke, sehr gerne.
Mein Name ist Katharina Strass und wir hören uns wieder in 2 Wochen hier bei Radio Free FM.